Herzlich willkommen zum Musiktexte-Podcast. Mein Name ist Hannah Fink. Ich arbeite als Musikwissenschaftlerin und Musiktheoretikerin in Köln und im Ruhrgebiet. Und mit mir sitzen hier
Karl Ludwig, auch ich bin Musikwissenschaftler und arbeite fürs Radio in Köln und in Wuppertal.
Mein Name ist Hannah Otto, ich bin Sopranistin und ebenfalls Musikwissenschaftlerin, auch aus Köln.
Das letzte Mal haben wir uns eigentlich auch wieder mit einem Naturthema beschäftigt. Wir haben über Musik von Lisa Lim gesprochen und einen seltenen Vogel gehört und noch viel mehr. Auf jeden Fall eine schöne Art, wie man Natur in Musik kooperieren kann und es irgendwie sehr politisch ist, ohne dass es allzu aufdrängt. Heute beschäftigen wir uns auch mit einer Art Natur, aber auf jeden Fall nicht mit Flora oder Fauna, sondern ja irgendwie so eine Art von menschlicher Natur. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, sondern ich würde vorschlagen, dass wir anfangen damit, Musik zu hören.
Ach du Gott, komm dich!
Thank you.
Ja, beschreibt doch mal euren Höreindruck.
Also ich fand das, was wir gerade gehört haben, hatte für mich was super Rituelles. Ich fand die Sprechabläufe super spannend, vor allem auch so den Bereich in der Kehle, der genutzt wurde. Es war ja häufig auch so ein bisschen so ein Gefühl von, jemand möchte etwas sagen, aber es kommt nicht komplett raus. Und da so diesen emotionalen Ablauf zu verschieben vom fast Gesagten, nicht Gesagten zum, es wird immer mehr eskaliert, fand ich sehr, sehr emotional oder emotionalisierend.
Ja, auf jeden Fall sowas Theatrales sofort. Durch diesen Raum, der aufgemacht wird, diesen einen stillen Ton. Ja, sofort entsteht irgendwie so ein Raum, wo ganz viel Stille Platz hat und diese Silben ja irgendwie noch vor dem Sinn oder nach dem Sinn gesetzt werden und man nicht so ganz weiß, wo es jetzt hin soll, ob es was bedeuten soll, aber es macht irgendwie auch gar nicht so viel, habe ich den Eindruck, dass man nicht versteht, was gesagt wird.
Aber ich fand, manchmal hat man dann ja doch so Fragmente verstanden, also so, manchmal habe ich so Farben gehört und das fand ich dann doch spannend, weil dieses, dass man fast etwas hören könnte oder das Gefühl hat, eigentlich könnte ich das vielleicht verstehen, weil da doch so was Nahes ist, weckt ja total die Neugierde. Also ich hatte dann voll das Bedürfnis, das jetzt besser zu verstehen. Ich hatte auch voll das Bedürfnis zu sehen, was passiert. Weil, wie du gesagt hast, man hat dieses Theatrale gehört. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass man auch irgendwie Bewegungsabläufe oder auf jeden Fall irgendwelche gruppendynamischen Abläufe gesehen hätte.
Ja, also spielt sehr schon mit dieser Schwelle. Ja, das stimmt.
Ja, was wir gehört haben, war Anaparastasis Nummer 1. The Bariton für Bariton und Kammerensemble mit kleinem Chor, geschrieben 1968. Der Komponist war Yanni Christou. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir auch direkt mit dem ersten Zitat ein, was ich mitgebracht habe.
Die Götter flehe ich an, Erlösung gönnet mir von dieser Pein. Es wäret nun ein Jahr, dass ich auf meinen Arm gestützt auf der Atridendach dem Hunde gleich wachend liege. Der Nachtgestirne Schar, glänzende Fürsten, hoch im Äther strahlende, die Winter uns und Sommer bringen, kenne ich wohl. Stunden des Aufgangs weiß ich wie des Untergangs.
Als du vorhin das Zitat gelesen hast, Karl, hast du gefragt, ob ich endlich meine Hölderlin-Folge mache, die ich seit Folge 1 versprochen habe. Nein, wir machen heute keine Hölderlin-Folge, kommt aber noch. Nein, was wir gehört haben, entstammt im Grunde einem griechischen Werk, und zwar der Orestie von Aischylos. Kennt ihr mal die Orestie von Aischylos?
Also ich kann es jetzt nicht in Kurzform zusammenfassen, aber es hat mit der Geschichte von Orest zu tun. also es ist das, wie heißt dieses Geschlecht? Das Atriden-Geschlecht, das haben wir ja gerade gehört. Es geht um das Geschlecht der Atriden, das eigentlich durch eine Generationenfolge von Rache und Blutrache bestimmt wird und es wird so gemeinhin, glaube ich, als das Werk aus der griechischen Literatur genannt, wo so ein Übergang vom Mythischen in ein juristisches Denken oder sozusagen in ein moderneres Denken vonstatten geht, weil zum Schluss die Götter, also nicht mehr die Götter richten über diese Unheil, sondern ein von den Göttern eingesetztes Gericht. Und das ist so ein bisschen das, was ich weiß. Aber
ich würde dem nur noch hinzufügen, dass es eine Trilogie ist und so ungefähr aus den Jahren 460 vor Christus entstammt, beziehungsweise da um den Dreh verortet wird. Bis wann und woher die Texte alle kommen, das vermag ich jetzt nicht einzeln aufzudröseln. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir gerade ein Zitat gehört haben aus dieser Orestie, geschrieben von eben besagten Aischylos. Und da ging es ja darum, dass jemand die Götter anfleht, jetzt endlich von seiner Pein erlöst zu werden. Erlösung gönnet mir von dieser Pein, es wäret nun ein Jahr, dass ich auf dem Atridendach dem Hunde gleich wachend liege. So, und warum liegt da jetzt jemand auf dem Dach? Tja, da wartet jemand auf ein Schiff, das aus Troja zurückkommen soll. Es ist nicht klar, ob es kommt. Und das, was da gesagt wird, ist ein Wachmann im Grunde, der auf die Erlösung wartet, zu sehen, ob das jetzt alles geklappt hat oder nicht. Dieser Text, den der Solist da spricht, der Bariton, den hat Yannick Christou genommen und seinem Werk unterlegt. Jetzt haben wir schon sehr, sehr viele Wörter benutzt und Hanna, du hast eigentlich im Grunde das Wichtigste am Anfang genannt, nämlich das des Rituals. Und du hast auch gesagt, hört sich so ritualhaft an. Wir haben auch über so theatralen Raum gesprochen. Jetzt ist die Frage, wie kommt ihr denn jetzt von diesem kleinen Ausschnitt direkt auf Theatralität beziehungsweise vor allem auf Ritualität? Wie kommt das jetzt? Hat das was mit unseren inneren Vorstellungen damit zu tun, wie wir uns so ein Ritual vorstellen? Oder wie kommt ihr da drauf? Weil bislang hat man ja was gehört? Man hat bislang gehört, wir haben bis Minute 5 gesprochen, gehört. Bislang haben wir einen Solisten gehört, der versucht zu sprechen. Und dann, so kurz vor Minute 5, hört man ja, wie so mehrere Leute auf einmal loslegen und irgendwie Rabatz machen. Warum ist das jetzt schon Ritual für euch?
Also vielleicht ist auch wichtig zu sagen, es ist vielleicht auch so ein bisschen so eine exotisierte Vorstellung von Ritual, die wir einfach, glaube ich, auch oft reproduziert sehen, wie wir vielleicht auch in Filmen und Medien einfach uns ein Ritual vorstellen, jetzt aus unserer heutigen Perspektive. Aber ich glaube, für mich war es so ein bisschen diese Zeitlosigkeit oder Taktlosigkeit. Also ich hatte das Gefühl, dass einfach eine kollektive Struktur entstanden ist. Und das hat mich, glaube ich, schon so ein bisschen an so einen Kult erinnert, eben auch, weil man ja diese Stimmen hatte, die aufeinander reagiert haben. Und ich glaube auch so dieses aus der Kehle heraus, dieses Gurgelnde, hatte für mich auch schon sowas, einfach sehr Grundlegendes, Elementares, so ein bisschen so Gefühl zum Kern. Und ich glaube auch so dieses Absurde, was man darin gehört hat, diese, ja, was schon fast an so Zwänge erinnert hat, das hat mich dahin geführt.
Ich hätte jetzt auch vor allem die Reduktion genannt als erstes Kriterium, dass dass es einfach sehr reduzierte Abläufe sind. Das waren ja eigentlich erstmal nur zwei Klänge, die in loser Abfolge aufeinander abgestimmt sind und dazu der Sprecher, der auch irgendwie so eine sehr im Zentrum steht, allein schon durch die Sprache.
Ja, genau. Und ich glaube, dieses Monotone hat dann ja fast so was Hypnotisierendes vielleicht.
Ja, auch dieser eine Ton, so ein liegender Ton, finde ich, macht sofort einen Horizont auf. Also deswegen hatte ich irgendwie sofort das Gefühl, da wird ein Raum aufgemacht. Und Ritual hat eher was mit Raum für mich zu tun als mit Zeit, dass dort irgendwie ein abgegrenzter Bezirk immer entsteht. Deswegen vielleicht ist jedes Ritual auch ein Stück weit exotisch als irgendwie anderes. Aber dieser eine Ton, finde ich, erzeugt das sofort, dass man so in einer Atmosphäre sich plötzlich befindet.
Genau, und ich finde ganz am Ende, wo wir dann angekommen sind, ich glaube, ich war so bei Minute 5:30 oder so, da gab es dann ja schon auch so diesen ersten Ausbruch, also wo man das Gefühl hatte, da kam dann viel zusammen. Aber ich finde, es war trotzdem noch irgendwie so ein kontrolliertes Chaos, in dem Sinne, dass es irgendwie sich immer noch nach einer kollektiven Praxis angefühlt hat. Mhm. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, da schreien Leute alleine vor sich hin.
Dann würde ich sagen, hören wir mal weiter von Minute 5 bis so Minute 37.
Hello?
Ich würde sagen, man hat ja jetzt hier einen gemerkt, dass das Stück, wenn man es so haben will, einen weiteren Verlauf nimmt. Ich habe aber den Eindruck, wenn man dem Stück folgt, dass man auch tatsächlich eher einer Aufführung beiwohnt, als dass das jetzt so eine, also es ist ganz klar irgendwie so eine Aufnahme, wo man gefühlt Dinge nicht mitbekommt. Ne, das hattet ihr auch schon gesagt, dass sich das irgendwie anhört, wie eigentlich was man auch sehen möchte. Und das passt tatsächlich auch zu Janni Christus Auffassung. Wir hören heute zwei Anaparastasis, Nummer 1 und Nummer 3. Das sind zwei sogenannte Wiederaufführungen. Also Anaparastasis heißt Wiederaufführungen, die aufgeführt wurden von insgesamt 120 geplanten. 33 Wiederaufführungen, sogenannte, hat er so hinterlassen, dass man die noch aufführen konnte. Tatsächlich ist es so, dass Janni Christou relativ plötzlich in einem Autounfall gestorben ist. Und das heißt eigentlich mitten in seinem Schaffensprozess das Leben verlassen musste. Diese zwei Anaparastasis, die wir heute hören, sind eben die beiden, die es noch gibt. Und die sind einer Phase in Christus Schaffen zuzuordnen, die man so als die dritte und letzte Phase beschreibt. Und da beschäftigt er sich umso mehr mit Leben und Tod und auch dem Leben nach dem Tod. Vielleicht können wir der Sache auf die Spur kommen, auch dem Ritualgedanken, den ihr bitte im Hinterkopf behaltet, wenn ich euch jetzt ein bisschen in die Theorie von Christou einführe, die er um sein Werk sozusagen herum gebaut hat. Man muss dazu sagen, dass Janni Christou in Westeuropa nach seinem Tod ein bisschen die Rolle des Komponisten hatte, der immer so das Okkulte und das Magische bedient hat, dass er aber tatsächlich Zeit seines Lebens und auch danach in Griechenland eben auch einfach ein Komponist war, der wahrgenommen wurde und auch viel bewegt hat und dem auch recht viel ermöglicht wurde, der internationale Kontakte hatte und viel gereist ist und sich durchaus in die Riege von berühmten griechischen Komponisten und Komponistinnen einreihen lässt. Die Forschungslage zu Christou im deutschsprachigen Raum ist tatsächlich nicht allzu groß, muss man sagen. Es gibt so gefühlt ein Buch und ein CD-Booklet und das war's. Es gab auch mal ein Symposium. Aber eigentlich wartet da ein ziemlich spannendes Werk dahinter. Und vor allem eine ziemlich krasse Theorie, wie ich finde, die sehr viel mit Mythos zu tun hat. Kommen wir vielleicht mal zu der Sache der Zeitlichkeit. Also, das, worum es Janni Christou geht, ist der Zeit entrückt. Es spielt außerhalb der Zeit, heißt, es hat nichts mit Geschichte zu tun, wie er sagt. Ich habe vorhin von Wiederaufführungen gesprochen. Es geht also um etwas, was wiederholt wird. Das passt ja auch so ein bisschen zu dieser Frage von, okay, Rituale haben so eine Funktion von Abschnittsprägung in wiederholtem Muster und so weiter. Aber was meint er denn genau damit? Christou spricht von Proto-Performances und hat das auch selber erläutert. Das Zitat, was wir jetzt gleich hören, was Hannah gleich vorliest, beschäftigt sich mit der Frage oder geht von dem Punkt aus, dass es bestimmte Muster gibt, die wiederholt werden, sogenannte Pattern oder auch Master Pattern. Also es gibt immer so Präfixe vor den Wörtern, die Christou benutzt, Meta oder Master, und das bezieht sich dann auf so eher archetypische Formen oder übergeordnete Positionen. Aber es geht ihm darum zu sagen, man versteht die Welt, indem man wiederholende Muster wiedererkennt und erkennt und im Grunde auch wieder aufführt. Das ist der Beginn oder das ist der geistige Beginn des Zitats, wo wir jetzt starten.
Und es ist auch Gegenstand von Ritualen der Erneuerung. Diese waren Proto-Performances, wieder in Kraftsetzung des ursprünglichen Proto-Pattern oder Master-Pattern, wieder in Kraftsetzung im Sinne korrespondierender mythischer Vorstellung. Schlüsselperformances, die das kraftlos gewordene Masterpattern durch Form des Opfers Leben für Leben wiederbeleben sollten, sobald sich der Zyklus erschöpft hatte, um es dadurch aufrechtzuerhalten. Denn das Pattern musste sich ganz einfach immer wieder selbst erneuern, wenn Mensch und Natur dies auch tun sollten. Solche Rituale waren lebenswichtige Akte der Reaffirmation, des Teilnehmens an bzw. der Identifikation mit dem Master-Pattern. Durch diese Proto-Performances stellte der Mensch eine Verbindung zwischen sich und dem Numinosen her, indem er einen Prozess des Feedback in Gang setzte. Nicht nur zu einem eigenen Vorteil, sondern zum Wohle der gesamten ihn umgebenden Umwelt, deren Bestandteil er war.
So, kommt ihr da gedanklich noch mit?
Große, große Wörter, ne?
Das sind schon sehr viele große Wörter und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich angefangen habe, mich mit Chris zu beschäftigen, hatte ich erstmal so ein paar Fragezeichen im Kopf, weil ich mir jetzt, wenn ich diese Aufnahme jetzt anhöre, dann höre ich das zwar, aber dann stelle ich mir die Frage, das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast, okay, was hat das denn jetzt mit mir und der konkreten Realisierung dieses Werks zu tun? Also wo findet die Theorie hier ihren Anklang? Es geht um diese Pattern, die irgendwie eine Art von Reenactment auch sein sollen, eine Wiederholung. Aber was ist, genau, also hat Hannah ja gerade vorgelesen, warum sollte man das tun?
Interessant finde ich, dass es mit dem Mythos so eng in Beziehung steht und dort ja auch immer hervorgehoben wird, dass das eigentlich erstmal auch eine orale Form der Traditionsweitergabe war, indem sie erzählt wurde, ne? Und dass der Mythos eigentlich ein Geflecht ist von Dingen, die alle aufeinander verweisen und sozusagen immer wieder reaktiviert werden müssen durch das Erzählen und dass sich so Mythen bilden. Und nicht indem sie in ein Buch geschrieben werden und dann lesen das alle, sondern indem es Beziehungszusammenhänge und Bezugsnetze ausbildet und deswegen sozusagen eine Realität schafft. Also insofern eine Vorform der Logik oder der Vernunft ist oder wie auch immer, indem sie Realitäten schafft. Und insofern passt das sehr gut mit der Wiederholung einfach dieses, was vielleicht die Kunst überhaupt auch möchte, oder so könnte ich mir vorstellen, dass es so wesentlich ist für Christou, dass die Kunst sozusagen diese Realitäten immer wieder erzählt und schafft und neu ausbildet und dass er auf diese Ebene in die Wiederholung einsteigen möchte sozusagen.
Weil er erwähnt ja auch die Rolle des Opfers, in Klammern Leben für Leben, was ich spannend fand. Siehst du das auch dann als Teil dieser Wiederholung? Irgendwie war das, glaube ich, so ein Punkt, den ich am schwersten darauf sehen konnte.
Ja, das Opfer ist eine schwierige Sache, das kann ich auch schwer einordnen, aber auf jeden Fall irgendeine Form von Nahrung, ne? Dass man diesen Kreislauf, dass der Stoff braucht.
Ihr wart mit dem Gedanken zum Opfer sehr gut auf der Spur, weil zum Ritual gehört auch gerne ein Opfer, was man bringt oder auch darbringt, je nachdem, wie christlich man es ausdrücken möchte oder religiös. Auf jeden Fall ist sich die Forschung darin einig, dass auch Christou in seinen Stücken Opfer darbringen möchte, nämlich insofern, dass er Dinge zerstören möchte. Also das Opfer ist sozusagen in seiner Musik enthalten oder möchte er mit seiner Musik schaffen. Und er selber nennt das eine Musik der Konfrontation. Eine Musik, die auf die erstickenden Auswirkungen, ja den Terror unserer alltäglichen Lebenserfahrungen zu starren sich vornimmt. Eine Musik, die nicht versucht, der erbarmungslosen Schemenhaftigkeit zu entrinnen, mit der sich diese Erfahrung immer wieder abspult. Sondern ihm geht es darum, eine Musik, die dieser Erfahrung nicht bloß zu entkommen versucht, sondern die ihre Formen aufspürt. Sie regelrecht auffrisst und wieder ausspeit, wie Träume es eben tun. Das kann auch gerne subtil passieren. Das muss jetzt nicht mit dem Schlaghammer offensichtlich passieren, sondern Stichwort Träume. Christus Bruder hat bei C.G. Jung auch gearbeitet und er hat sich viel auch mit Jung beschäftigt. Ergo auch sehr viel sich mit seinen Träumen auseinandergesetzt und im Laufe seines Lebens, vor allem aber in dieser späten Phase, angefangen, vermehrt Träume aufzuschreiben und sich mit dem Mond zu beschäftigen, weil das Schlimmste, was in Christus Welt passieren kann, ist die Mondfinsternis. Die Angst vor einer Mondfinsternis ist das, was Christou antreibt. Und diese Wiederaufführungen, über die wir die ganze Zeit sprechen, sind im Grunde ein Versuch, einen Mythos wieder zu erschaffen. Also das ist jetzt, was wir hören oder was er da geschrieben hat, die Musik, die man dann erfährt, wenn man einer Aufführung, einem Reenactment, einer Anastaparasis beiwohnt, ist keine Deskription, sondern es soll eine eigene Energie entstehen, so ähnlich wie Energie, die beim Träumen entsteht. Und das kann, jetzt kommt nämlich der Punkt, nicht rational erklärt werden, das steht außerhalb der Geschichte. Es folgt im Grunde auch keinen Regeln. Und sagt er selber auch, das finde ich ziemlich reflektiert, er sagt ja, wie in der Alchemie, die Bestandteile mögen gebräuchlich sein, aber die Gesetze ihrer Synthese bleiben im Dunkeln. Oder, Zitat, wie beim Ritual, für die einen funktioniert's, für die anderen jedoch stellt es bestenfalls eine Zeremonie dar. Christou versucht also in diesen Wiederaufführungen eine Energie herzustellen zwischen dem Publikum und den, ja, sagen wir vielleicht Zeichen. Also ich glaube, dass dieser Rückgriff auf so Meta-Super-Patterns der Welt nicht direkt für ihn funktioniert, sondern er versucht durch diese Anastaparasis die Psyche zu triggern, sodass wir überhaupt erst in diese Möglichkeit geraten, uns wieder in so einen Kreislauf zu bewegen.
Ich wollte kurz fragen, mit dem Horror der Wirklichkeit, den er versucht, in diese Energie zu übernehmen oder so. Also heißt es, aber gleichzeitig sagt er, die Formen, in denen, durch die er das übernimmt, sind eigentlich nicht ganz festzulegen oder zumindest nicht dieselben Formen wie die den Horror hervorrufen oder die der Horror in uns hervorruft. Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie jetzt sozusagen das Schlechte in der Welt mit seinem Werk in Verbindung steht.
Ja, ich glaube, das Schlechte in der Welt ist sozusagen das, was so der Alltag auch, was den Alltag ausmacht. Also so ganz archetypische Erfahrungen wie Geburt, Wachstum, Zerfall und Tod. Und das bezeichnet er so ein bisschen als so verschüttete Symbole, die es sozusagen immer noch gibt. Und mit dieser Musik der Konfrontation, da geht es eben darum, dass er das, was wir in unserer alltäglichen Welt für Wirklichkeit halten, dass er das zerstückeln möchte. Also er sucht Beklemmung, Terror, Konfrontation auf der Suche nach der Struktur der Wirklichkeit, das Modell eines Albtraums, der Erfahrungen verschluckt, um sie verändert hinauszuwürgen. Also es geht um Desintegration und jetzt kommt auch der Moment, wo wir in der Realität wieder ankommen, weil es auch durchaus Meinungen gibt, dass Christou ein Kind der 60er ist. Also Bruch mit dem Konzertbetrieb, Bruch mit den Konventionen, auch durchaus so multi-interdisziplinäre Konzerterfahrungen.
Ja, das ist, mag sicher richtig sein, aber wenn ich mir dieses Zitat dann so anhöre, dann würde ich als letztes darauf kommen, dass er antike griechische Mythen als Sujet für seine Werke verwendet, sondern dann geht es ja eigentlich darum, sozusagen unser alltägliches Leben zu dieser quasi bedeutungsschwangeren Erfahrung eines mythischen Blickes zu bringen oder so. Oder in seiner grotesken und irgendwie ungesunden oder quasi unbewussten Form so zu intensivieren, dass diese ganze Groteske uns sozusagen erstmal auffällt. So hätte ich mir das jetzt vorgestellt. Aber wenn er jetzt zu den griechischen Mythen zurückgeht, dann frage ich mich, wo ist dann der Bezug? sozusagen, oder? Ja.
Auch in seinem Text, Abschnitt The Lunar Experience, also das mit der Mondfinsternis, geht es darum, dass er einen Weg der Menschheit beschreibt. Also ihm geht es schon um das ganz Große oder umgekehrt ums große Ganze. Indem man nämlich sagt, dass die Menschheit einen ziemlichen Weg schon zurückgelegt hat. Er spricht sogar schon von der Vorgeschichte der Menschheit und sagt, dass wir sozusagen als Menschen auf einer spirituellen oder geistigen Ebene uns immer weiterentwickelt haben und dass wir aber so, ja, das kennt man jetzt auch aus anderen Erzählungen, ne, dass man sozusagen die Verbindung verloren hat teilweise, heute. Und er bezweifelt, dass wir uns gerade weiter bewegen auf dieser Achse, die er so ziemlich linear ja zieht. Also eine Achse der Menschheitsentwicklung. Und er fragt sich, was passiert, damit man die Verbindung wieder herkriegt. So sehr konkret macht er das jetzt nicht fest. Er sagt halt, ja, er nimmt halt dieses Beispiel von einer Eklipse, aber ich glaube, er empfindet den Zustand als ein Ausgeliefertsein des Menschen zu etwas, wo er keinen Einfluss mehr drauf nehmen kann. Und deswegen versucht er durch diese Proto-Performances an diese alten Muster ranzukommen, die sozusagen dafür sorgen, dass wir uns immer wieder erneuern. So habe ich das gelesen. Sicherlich kann man das aber auch woanders lesen. Also er spricht von der Art und Weise der Natur, mit den Schrecken besagter Natur umzugehen oder auch mit den Schrecken der Menschheit. Und der Grund für diese, Zitat, natürliche Reaktionsweise der im Menschen liegenden Natur oder wirkenden Natur liegt in der dem Menschen angeborenen Fähigkeit seiner Seele. Man könnte sagen, dass die Entwicklung der Seele und die Entwicklung des Mythos zwei Aspekte ein und desselben Prozesses sind.
Also ich hätte es jetzt, nach dem, was du gesagt hast, dann, es geht dem sozusagen um die Form des griechischen Mythos und er nimmt sozusagen den Text und verfremdet ihn, um an diese formale Connection zu kommen.
Aber in diesem Booklet zu der Aufnahme, die wir gerade gehört haben, steht drin, dass das einzelne vom Dirigenten gesprochene Wörter Verkehrssignale sind, von Verkehrsampeln. Und dass der Text, der vom Ensemble gesprochen wird, aus Sicherheitsanweisungen besteht, Zitat, die Bedeutung der Alarmsignale eines Schiffes auf hoher See erklären. Also der Bezug zum Jetzt ist schon da, aber natürlich auch zum Zitat, ne? Wie gesagt, der Wachmann sitzt da auf dem Dach und wartet, dass er endlich erlöst wird. Und dann kommen diese Verkehrssignale, die dann irgendwie ja, auf eine ganz bestimmte Art und Weise rezitiert werden.
Ich finde es nur spannend, weil ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich Farben gehört habe. Und jetzt macht das viel mehr Sinn, weil ich fand, am Anfang habe ich hauptsächlich Grün gehört. Und dann eben, als wir ab Minute 5:30 gehört haben, habe ich Yellow gehört. Also ich glaube, da sind die Farben und die Verkehrssignale, jetzt macht das für mich auch Sinn auf einmal.
Ja, dann hören wir mal in das andere Beispiel rein, nämlich Anaparastasis Nummer 3, The Pianist, für Instrumentalensemble, Zuspielbänder und einen Schauspieler. Die Zuspielbänder kommen aus dem Janin Christou-Archiv, das ist in Athen. Als Entstehungsjahr wird das Jahr 1969 angegeben. Auch hier hören wir das Ensemble Musik unserer Zeit unter der Leitung von Theodore Antonius und der Schauspieler war Grigoris Semitekolo. Thank you.
noch mehr runtergebrochen. Also für mich war das die Entwicklung noch langsamer. Und ich glaube, während des Jahr vorher hatte ich ja gesagt, es fühlt sich an wie jemand, der versucht, was auszusprechen, aber es nicht ganz artikulieren kann, war es jetzt für mich wirklich nur noch ein reines Leiden. Also immer so ein Wechsel für mich zwischen Schmerzen und nochmal so einem Drücken, aber wirklich ja kaum noch laut. Und auch die Instrumentation war für mich noch mehr minimiert. Ja, für mich war es nochmal so ein bisschen was auf die Spitze treiben von dieser Unfähigkeit der Kommunikation, die wir in der ersten schon gehört haben.
Ich fand es auch deutlich dunkler irgendwie. Also nochmal, beim anderen hätte ich das jetzt nicht so bedrückend empfunden, aber bei dem war es doch sehr deutlich horrorbeladen irgendwie.
Total.
Ja, da kamen dann eben ja auch so relativ laute Aufschreie. Ich glaube, das Band hat auch dafür gesorgt, dass das noch mal ein bisschen ja vielleicht unheimlicher wirkte. Christu hatte sehr viele Zuspielbänder und hat auch anscheinend nicht so ganz genau angegeben, wann was wo wie kommt. Er hat sich dann in seinem eigenen Archiv bedient und das hat es eben auch schwer gemacht, diese ganzen Sachen so aufzuführen, ne? Weil er auch gerne immer bei den ganzen Aufführungen dabei sein wollte, um zu weil es ja ihm um mehr ging als nur eine Ausführung einer fertigen Partitur, sondern es ging ja auch darum, dass dieses Moment des Gemeinsamen und dadurch auch die Möglichkeit, Emotionen überzubringen und etwas Realität in der Musik, in der Ausführung werden zu lassen, hat er sich als unverzichtbar gesehen. Und das macht natürlich die Aufführung oder Wiederaufführungen dieser Stücke natürlich schwer. Es ist auch so, das fand ich ganz spannend, dass Christou gesagt hat, dass zum Beispiel in seinem Werk Mysterion gibt es so ein Vorwort und das soll dann in der jeweiligen Sprache des Landes rezitiert werden, in der das Stück aufgeführt wird. Natürlich, damit es eben die Menschen erreicht. Und in dem Fall gibt es eine Aufnahme aus Dänemark, das ist aus seinem Todesjahr. Also die Aufführung in Dänemark konnte nicht realisiert werden, eben weil er dann diesen Autounfall hatte. Aber das Lustige ist, fand ich, dass dieses Tonband, was vorher aufgezeichnet wurde mit dem Text, der auf Dänisch rezitiert wird, ähnlich klingt wie der Vorspann zu Lars von Triers Rigid, also dieser Krankenhaus-Horrorserie, die ja doch ganz lustig ist. Um es zusammenzufassen, Christou spielt mit der Panik vor der Unlösbarkeit des Problems menschlicher Existenz. Zitat Ende. Anscheinend war es auch von ihm geplant, dass diese ganzen Anaparastasis eingehen sollten in eine riesige Gesamtproduktion, namentlich Orestie, ein gigantisches Bühnenritual für Schauspieler, Sänger, Tänzer, Chor, Orchester, Tonband und visuelle Effekte. Das heißt, wir haben hier wirklich so diese Idee von einem Gesamtkunstwerk. Es gibt auch Pläne von Christou, wie er in einem Teil von Griechenland ein ganzes Areal bauen lassen will, inklusive Aufführungsort und Wohnungen und wie auch immer. Also das heißt, das ist schon alles sehr gesamtheitlich angelegt. Und er versteht es als eine Praxis oder auch als Metapraxis. Und demgemäß wundert auch nicht, wie die Partituren so gestaltet wurden. Also das heißt, er hat so, ja, im Grunde Skizzen geschrieben, die auch sehr, wie soll man das sagen? Also teilweise sind da einfach Piktogramme drin. Zum Beispiel habe ich euch hier ein Beispiel mitgebracht. Man sieht hier vier Gesichter und man sieht ein wütendes Gesicht, ein ängstliches Gesicht, Aggressivität sieht man und ein Lachsmiley. Also es ist so eine Art von frühem Smiley, so ein frühes Emoji im Grunde. Ich habe euch auch ein anderes Beispiel einer Partitur mitgebracht. Das ist ein Auszug aus der ersten Anaparastasis. Und vielleicht können wir für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen beschreiben, was wir da so sehen.
Also es gibt eine Zeitnotation, wo die Minuten und Sekunden markiert sind durch senkrechte Striche und dann eben auf der horizontalen Linie der Ablauf der Klänge dargestellt wird. Und zwar grafisch im Großen und Ganzen. Also es sind verschiedene Abschnitte, also verschiedene Schichten für verschiedene Instrumente und dann so notenkopfähnliche Gestalten mit aber ganz langen Schweifen. Und dann gibt es auch so Dynamikangaben, aber hier sind irgendwie 8 oder 10 Forte hintereinander, ganz viel Textbeschreibung und dann so Keile, die sich auch überlagern und eher so ja, sehr eng aufeinander liegen, dann senkrechte Keile und dann wieder schräge und dann so Dreiecke, so ein kleines Mannequin, der eine Trommel haut und dann steht daneben Maximal Ferocity und dann so ein Notenlinienstrang mit ganz vielen, ganz kleinen, ganz schnellen Hälsen, aber ohne Köpfe drauf. Und weiß nicht, siehst du noch was, Hannah?
Ja, ich finde, auf der nächsten Seite erinnert es mich schon fast so ein bisschen an Kathy Barbarian oder so, weil es wirklich total grafisch wird. Also man sieht dann auch so ein Männchen, was sich bewegt. Man sieht auch so Pfeile von dem Männchen ausgehen, die so eine Bewegung darstellen sollen. Und dann ist es umgeben mit so dem griechischen Alphabet. Und darüber steht Body Voice Quake, was ich eine coole Bezeichnung finde. Genau, also darunter folgt dann noch einiger Text eben zur Action und zur Voice. Aber ja, ich finde es erstmal visuell sehr ansprechend.
Mhm. Also es auf jeden Fall lässt ja genügend Raum dafür, dass man dann gemeinsam erarbeiten kann, was dann so passiert. Aber es ist trotzdem, also es ist eine grafische Notation mit Zeitangaben. Ja.
Aber schon einigermaßen unklar. Wenn man jetzt nur das hätte, wäre es ziemlich offen, oder?
Ja, genau. Also es gibt teilweise, je nach den Stücken, auch noch Vorworte, die so ein bisschen mehr einführen. Und dann gibt es natürlich auch sozusagen die Textgrundlagen, wie jetzt dieses Zitat aus der Orestie von dem Wachmann da auf dem Dach, wo man dann vielleicht auch weiß, in welche Richtung es geht. Aber klar, das ist das, was das Werk von ihm so schwierig macht, aufzuführen. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum sein Werk so wenig rezipiert wird oder auch von der Forschung sozusagen im westeuropäischen Raum behandelt wird vielleicht auch. Ne? Weil wie soll man da durchsteigen? Ich habe das heute mitgebracht, weil ich das ein Beispiel fand, wo ich nicht so genau wusste, wie ich das Ritual einzuordnen habe. Also wie soll, ich bin so ein bisschen bei dieser Musik, muss ich sagen, oder bei dieser, das ist ja, ist das jetzt schon Musik? Kommt natürlich einem auch die Frage. Darauf hat er natürlich auch eine Antwort, ne? Musik wird es erst, wenn alle Momente zusammenkommen und es eine Synthese gibt mit einer Wirkung, die dann wirken kann, die man auch nicht verstehen muss. Und in dem Moment gibt es dann die Musik. Aber auch, dass man sich das so von der CD anhört, weiß nicht.
Das wäre eigentlich auch der entscheidende Punkt, der mir so gekommen wäre, dass, glaube ich, gerade wahrscheinlich bei so einem charismatischen Mensch irgendwie auch, oder so ein, dass da diese Aura, die der schafft, auch dazugehört und es weniger jetzt im Werk oder in den Klängen selbst liegt, als in der Inszenierung und auch in den Orten und Räumen, die man schafft, um so eine Konfrontation oder so einen Schock herzustellen. Und ja, insofern würde ich auch denken, wäre es verfehlt, darin selbst jetzt in dem Werkbegriff nach dieser alles umfassenden Bedeutung zu suchen, die Antwort auf all unsere Probleme oder das unlösbare Problem der Existenz ist. Sondern letztlich geht es halt darum, wie es dann aktualisiert wird und ob es aktualisiert wird oder nicht. Und das ist kein Problem allein von Yannick Christou, würde ich mal behaupten. Ne? Also ich habe oft das Gefühl, wenn so Kompositionen behaupten, sie würden die Fragen der Existenz berühren, dann kann das auch schnell zahnlos bleiben, wenn eben dann doch, dass nur das bürgerliche Konzertpublikum hört, wie schon seit 200 Jahren. Oder irgendwie dieser Kontext nicht dazu passt, was man eigentlich sagen möchte. Und insofern finde ich es dann schon wieder konsequent, dass Christou das irgendwie so stark einbindet in seine Konzeptionen auch.
Du hast ja auch gerade so ein bisschen schon auf das Medium der CD oder auf die Aufnahme angespielt. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nutzt er ja die Aufnahmen dann aber auch teilweise wieder in anderen Produktionen, oder? Also Teile werden immer voraufgenommen sein. Deswegen, ich finde, das legitimiert dieses Medium für die Nachwelt noch mal mehr. Und wie wir auch jetzt heute schon erwähnt haben, wissen wir auch nicht, was aus diesem Werk noch geworden wäre, hätte er da seine Vorstellung oder sein Oeuvre irgendwie noch vollenden können. Ich muss sagen, wir hören uns jetzt ja hier häufiger Aufnahmen an, wo wir immer sagen, okay, da passiert eigentlich noch das auf der Bühne oder da passiert eigentlich noch das. Und dafür muss ich sagen, hat mir das Hörerlebnis schon wirklich sehr, sehr gut gefallen, weil es eben, du musst es nicht vorher sagen, dass da noch was passiert, weißt du, sondern man hat es schon so erahnt und irgendwie diese Assoziationsräume, die sich da geöffnet haben, haben, glaube ich, genau das transportiert, was er auf jeden Fall wollte.
Würdet ihr sagen, dass solche Musik altert?
Ja, weil ich glaube, unsere Vorstellung von, was ein Ritual ist oder von, ne, wie das aussieht, wird sich ja immer weiter verändern.
Ja, schwierige Frage. Natürlich, allein schon die Tontechnik bringt so ein gewisses Geschmäckle rein. Auf der anderen Seite diese Stimmlaute, das Stöhnen und irgendwie im Hals stecken bleibende Silben. Ich habe schon das Gefühl, dass das nicht ganz aussichtslos ist, dass damit so ein Kern berührt wird, der tatsächlich auch eine Zeitlosigkeit besitzt.
Um meine eigene Frage zu beantworten, würde ich auch tatsächlich eher in die Richtung von Karl gehen, weil, also klar, was so technische Sachen angeht, dann altert das natürlich, aber ich weiß nicht, ich hätte das Gefühl, das kann ich mir auch noch in 50 Jahren anhören und trotzdem ist so dieses Gefühl von jemand will was sagen und kriegt es nicht raus und so ein Unbehagen oder irgendwie, da wird so eine Spannung erzeugt und alle warten irgendwie auf irgendwas und auf einmal schreit so ein Kollektiv von Menschen, das wir Chor nennen, aber also es schreit so ein Kollektiv von Menschen einfach dann irgendwie wild drauf los und dann ist auch wieder Ruhe und dann ist so ein Wabern zu hören. Ich finde schon, dass sich das in so eine, ja, vielleicht hat das auch was mit kulturellem Gedächtnis zu tun, ehrlich gesagt, ne? Also wir sind ja jetzt auch allesamt weiß und westeuropäisch. Das heißt, aber ich finde, dass sich das in unser westeuropäisch-weißes Gedächtnis, kulturelles Gedächtnis ganz gut einpasst. So, ne? Also ich musste dann auch sehr dran denken, dass da früher die in der Antike die Leute von so einem Universalsummen theoretisiert haben, was irgendwie im Universum da rumschwirrt und dann so mathematisch versucht wird zu erreichen und dann so, ne, die Musik wabert durchs Universum. Also so diese, dass das alles in so eine, für mich in so eine Kategorie von, auf jeden Fall von Musik gehört, wo es eher immer ums Metaphysische geht und nicht um das, was man jetzt eigentlich da vor sich hat. So. Und ich glaube tatsächlich aber auch, dass das in dem Fall jetzt bei mir auch funktionieren würde, wenn ich das jetzt alles vorher nicht gewusst hätte.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube bei mir auch. Ich glaube, der Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass das nicht, dass es dann doch altern kann, ist auch eben genau auf dieses kollektive Gedächtnis zurückbezogen. Weil zum Beispiel, wir haben ja die Vorstellung, dass Neandertaler so total gegrölt haben. Und jetzt gibt es ja aber diese Forschung, die sagt, Neandertaler hatten wahrscheinlich sehr, sehr hohe Stimmen. Ne? Und zum Beispiel sowas ist ja voll in unserer Vorstellung von sowas dann mit drin. Und ich kann mir vorstellen, ne, wenn sich die Forschung dann einfach verändert, wie sahen solche Rituale wirklich aus, wie hat sich das abgespielt, wenn sich unsere Vorstellung von Klang und Stimme verändert, dann ist vielleicht so dieses Kehlige irgendwann gar nicht mehr das, was wir damit assoziieren. Und ich glaube, aus der Richtung wissen wir nicht, wie sich das verändern wird, aber ich glaube, damit wird es auf jeden Fall altern.
Da stimme ich dir auch zu, aber ich würde nicht, oder ich würde vielleicht nochmal versuchen, stark zu machen, dass es auch nicht widerspricht, dass innerhalb solcher Rituale auch Momente der, ja, so Urmomente entstehen, die eine gewisse Zeitlosigkeit beanspruchen. Und das muss nicht in grauer Vorzeit sein, sondern das sind, glaube ich, strukturelle Momente, die in solchen ritualisierten Formen dann entstehen. Und wie die aussehen, wissen wir natürlich nicht, aber ich glaube, das, worauf dann, was man dann darin vielleicht ahnt, ist schon auch immer wieder vergleichbar.
Ich frage mich einfach grundsätzlich bei Musik, die so sehr auf Ritualen, auf Rituale hinzielt oder das zum Thema macht, ob das, was damit erreicht werden soll, überhaupt funktioniert, weil es ein Ritual ist, was ja im Grunde trotzdem aufgeführt wird. Also Christou sagt ja eigentlich, dass es keine Wiederaufführung von irgendwas ist, was man einfach nur wieder aufführt. Also, aber nur weil er das halt sich wünscht oder sagt, gehen die Leute ja trotzdem zu einem Ort, zu einer bestimmten Uhrzeit und sagen, wir hören uns jetzt Jannik Christou an. Der macht Ritual. Und das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt jede Woche zum gemeinschaftlichen Singen gehe oder mir halt die Seele rausschreie und dadurch mich befreit fühle oder irgendwas näher. Also ne, das ist ja so das Grundproblem immer, dass das, was wir heute als Ritual bezeichnen würden, ja vielleicht was ganz anderes ist, als das, was man so als Ritual sieht. So, und ich weiß auch nicht, ob dieser Rückgriff dann immer auf die Antike so hilfreich ist, wenngleich das intellektuell natürlich total nahe liegt.
Ja, das fand ich auch direkt, als er glaube ich, irgendwo geschrieben hat, den Mythos wiederherstellen oder so. Das ist einfach für dich allein nicht möglich, lieber Herr Christou. Und deswegen eben dieser, ja, so ein Größenwahn steckt da natürlich auch drin, wo sich jemand seine Welt wieder heile baut, aber am Ende eben doch das Konzert auch wieder endet und die anderen nicht mitmachen, oder? Also genau, das begrenzt es einfach.
Deswegen fand ich es auch spannend, jetzt gerade die Gegenüberstellung, er möchte etwas wiederherstellen, aber er möchte, dass das dann wieder nicht wiederholbar ist. Ist ja, also für mich sind da schon auch so ein paar Widersprüche in sich.
Aber überhaupt diese Gattung des Reenactments ist natürlich schon auch ein sehr großes Thema geworden, wahrscheinlich nach Christou erst, schätze ich mal. Und aber auch ganz spannend, glaube ich, gerade vor diesem Hintergrund, was er dort angedeutet hat, mit sozusagen außerhalb der Zeit oder dass etwas wiederkehrt. Und ja, fiel mir nur gerade ein, dass das eine große Renaissance oder ein großer Trend gewesen ist, so in den letzten Zeiten. Ne?
Ja, überhaupt auch diese Lunar Experience, die er da angesprochen hat, also alles, was mit Mondphasen zu tun hat, das hat ja jetzt auch, ich glaube auch, dass das nie wirklich aufgehört hat. Also auch die ganze Steiner-Ecke und so weiter, ne, und die Bedeutung, die der Mond da in dieser kulturellen Richtung hat, ist ja auch, hat ja nie abgenommen im Grunde, sondern wird ja auch weiter tradiert. Ist halt nur die Frage, wo man genauer hinguckt, vielleicht. Und ja, ich würde dir zustimmen, dieses ganze sich zurückbesinnen auf, ja, ich weiß auch nicht, ob das eine reaktionäre Reaktion einer kapitalistischen Gesellschaft ist, die die Umwelt zerstört und gleichzeitig versucht, irgendwie damit klarzukommen. Glaube ich schon, dass das durchaus so eine Rückbesinnung auch nach sich gezogen hat. Obwohl das Wort Besinnung mit Vorsicht zu genießen ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, vielleicht dazu. Ja, also heute gar nicht so viel Musik, aber dafür viel Konzept. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wie in jeder Folge hören wir jetzt noch einen kleinen Tipp von der Person, die auch den Jingle verantwortet hat.
Hallo, Giordano Bruno Donascimento hier, der Komponist, wohnhaft im ICE mit Zwischenstopps in Hamburg und Weimar. Mein Tipp des Monats kommt aus Weimar, die Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössische Musik. Entdeckt habe ich das Festival damals als Student an der Hochschule für Musik Franz Liszt. Und was mich bis heute beeindruckt, die Vielfalt. Große Namen, bekannte Werke, direkt neben Uraufführungen, direkt neben Newcomers. Das ist selten und das ist wertvoll. Dieses Jahr vom 11. bis 14. Juni in Weimar. Sehr empfehlenswert.
Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Türöffner des Monats. Und zwar wollen wir dieses Mal einen Call for Proposals mit euch teilen. Und zwar ist das vom DVSM Musikwissenschaft und Musiker in Audita. Critical Musicologies zwischen Kanonizität, Lehre und künstlerischer Praxis ist das 40. DVSM-Nachwuchssymposium und bis zum 30.06. könnt ihr euch unter musica.inaudita@udk-berlin.de bewerben.
Ja, dann danke euch beiden fürs Hören und Zuhören und Mitdenken und Reflektieren und wir hören uns das nächste Mal.
Macht's gut. Bis bald.